Postmoderne ist ein Begriff, der inflationär benutzt wurde und schließlich in Misskredit geriet, weil sich in ihm angeblich alle übel falschen Denkens vereint haben. War es zunächst nur, dass der Begriff in unterschiedlichen Bereichen wie Architektur oder Literaturwissenschaft im Sinne eines historischen Zitats oder einer Anspielung verwendet wurde, während er beispielsweise in der Philosophie weniger eine Epoche, sondern vielmehr eine Denkweise meinte, die erstens pluralistisch ist und sich zweitens ihrer eigenen Geschichtlichkeit bewusst war. 1979 erschien zunächst auf Französisch und dann 1986 auch auf Deutsch ein Buch, das über lange Zeit hinweg die philosophische Diskussion bestimmen sollte. Jean-François Lyotard's Das postmoderne Wissen, ursprünglich mal für den Universitätsrat der Regierung von Quebec auf Wunsch des Präsidenten verfasst. Ich hatte das Glück, Jean-François Lyotard einige Male persönlich zu begegnen und mich mit ihm zu unterhalten, bevor er 1998 in Paris starb. Zuvor lehrte er in Paris, aber auch an der University of California, der Emory University oder in Yale. Lyotard war in den Gesprächen sehr zugewandt und freundlich, während ihm insbesondere in Frankfurt, wo seine damaligen Hauptgegner saßen, extreme Abneigung entgegenschlug. Das zeigte sich unter anderem in den Versuchen, Übersetzungen seiner Werke bei renommierten Verlagen zu verhindern. Das postmoderne Wissen erschien dann auch in einem österreichischen Verlag. Für die Relikte der Frankfurter Schule war Lyotard der Inbegriff des gefährlichen Hangs zur Unvernunft und zum Irrationalismus. Ich hoffe, ich kann mit dieser Ausgabe über das postmoderne Wissen diesen Eindruck nicht nur zerstreuen, sondern zeigen, wie wichtig Lyotards Beitrag zu einer zeitgemäßen Aufklärung bis heute ist.
Skobel über Lyotard. Ein schmales Buch, das es in sich hat.
Lyotard nannte sein Buch einen Bericht. Es sind die Beobachtungen und Fragen, die das postmoderne Wissen zu einem Schlüsselwerk machen. Was Lyotard da 1979 beschrieb, klingt heute auf den ersten Blick geradezu unaufgeregt nüchtern und man kann sagen, ja, fast irgendwie selbstverständlich. Wir leben in einer Welt gesteigerter Komplexität, in der viele Lebensformen, viele Diskurse, viele Wahrheitsansprüche und Interessen zeitgleich und nebeneinander existieren. Oftmals ohne dass es eine gemeinsame Mitte oder einen Konsens gäbe. Und was ist mit der universalen Vernunft der Aufklärung? Gleich auf den ersten Seiten bezieht sich Lyotard auf eine Krise der Transformationen, die in einem direkten Verhältnis steht zu der Krise der Erzählung, genauer der großen Meta-Erzählung. Damit meinte er sowas wie das Christentum oder den Marxismus. Erzählungen, die ihre Selbstverständlichkeit verloren haben. Diese großen Erzählungen haben sich weitgehend zerstreut in Wolken, wie Lyotard schreibt. Und er meint damit wolkig unklare Sprachmuster, aber in gewisser Weise auch schon das, was wir heute Clouds nennen, also Orte in der Ferne, wo beliebig unterschiedliche, nicht mehr miteinander kommensurable Daten prozessiert werden. Was Lyotard beschreibt, ist eine große Heterogenität, also eine große Verschiedenartigkeit von Elementen, ob nun in der Sprache oder in der Gesellschaft. Wenn sie zusammengebracht werden, bilden sich lediglich lokale Muster, die dann deterministisch und berechenbar sind, also eine klare Ordnung haben, aber nicht alles übergreifend. Entscheidungsträger und Unternehmen versuchen jetzt natürlich, diese Wolken lokaler Bestimmtheit durch eine Logik zu verwalten, die, Zitat, die Determinierbarkeit des Ganzen impliziert, also der ganzen Gesellschaft, eines ganzen Systems. Und deshalb lautet die Aufforderung, die wir heute von Social Media und den großen Kapitalismus-Überwachungsunternehmen kennen, Zitat Lyotard, wie gesagt 1979, wirkt mit, seid kommensurabel oder verschwindet. Das postmoderne Wissen unterwirft sich dieser Logik einer vereinheitlichenden Macht gerade nicht. Und es verfeinert das Gespür für Unterschiede, die Sensibilität für Differenz. Genau das wurde der Postmoderne später dann auch vorgeworfen. Angeblich hat die Postmoderne den Weg bereitet für eine irre, ins Absurde abgleitende Fixierung auf Unterschiede. Das Beispiel, was dann immer kommt, Unterschiede in Bezug auf geschlechtliche Identitäten. Doch Lyotard redet nicht von Identitäten. Übersehen wurde auch, dass er im selben Satz und durchgehend im Buch darauf hinweist, dass das postmoderne Wissen eine Form des Wissens ist, die, Zitat, unsere Fähigkeiten verstärkt, das Inkommensurable zu ertragen. Und die Frage ist eben, wie machen wir das? Also das zu ertragen, was tatsächlich unterschieden ist und auch tatsächlich anerkannt werden sollte und zu lernen, mit diesen Unterschieden zu leben. Unterschiede anzuerkennen ist ja nicht zuletzt eine Frage der Gerechtigkeit. Daraus ergibt sich eine weitere Frage, die Lyotard beschäftigt. Was stellt nun eigentlich das soziale Band her, das ja ein Band zwischen Unterschiedenen ist? Was legitimiert dieses Band, also diese Form des Zusammenhalts? Und wie sieht das aus? Über 40 Jahre später wurde in Deutschland das Forschungsinstitut gesellschaftlicher Zusammenhalt gegründet, um genau das zu untersuchen, 40 Jahre später. Lyotard interessierte sich damals schon für die Frage, welche Rolle dabei die Produktion von Wissen spielt. Er sah damals bereits, dass digitale Information uns alle einspannt in eine Verwertungskette, die für den Konsum bestimmt ist. Seine Untersuchung zeigte, wie eng Wissen im Zeitalter der Informatik mit Strategien der Macht und bestimmten Regierungsformen verbunden war. Wissen ist nicht zuletzt das Ergebnis eines Kampfes zwischen unterschiedlichen Perspektiven, Erzählungen, Theorien, die sich im Widerstreit miteinander befinden. Und genau das rückte Lyotard ins Zentrum seiner Analyse, seines Berichts.
Viele Sprachspiele, viele Wahrheiten, statt einer Metasprache für alle.
Dabei greift Lyotard zurück auf Ludwig Wittgenstein. Wie Wittgenstein stellt er große Unterschiedlichkeit der Sprachspiele fest, die ihrerseits in unterschiedliche Lebensformen eingebettet sind. Und diese Lebensformen sind untereinander nur bedingt kompatibel und sie sind nicht zwingend kommensurabel. Das heißt, es ist nicht immer möglich, sie zu vereinheitlichen und auf denselben Nenner zu bringen. Diese Unterschiedenheit im Leben, diese Pluralität der Perspektiven und Interessen befindet sich im Kampf mit einer vereinheitlichenden, totalisierenden Wahrheit, die der Praxis bestimmter Systemverwalter entspricht, so Lyotard. Und es ist dieser Metadiskurs, der alles bestimmen will, diese Praxis der großen Einheitserzählung, Stichwort Christentum, Marxismus, also Form der Ideologie auch, von der er behauptet, die seien zerfallen. Einheitserzählungen sind umso problematischer, je mehr sie den Verwaltern entzogen und den Automaten anvertraut wurden. Das schrieb Lyotard bereits 1979. Für Lyotard gibt es keine legitime Metasprache mehr, also eine Sprache, die all diese unterschiedlichen Sprach- und Wissensspiele, die Kämpfe der Macht und so weiter von außen regieren könnte und auf die sich alle in gleicher Weise beziehen könnte. Es gibt daher auch keine neutrale Instanz, die urteilen könnte, das hier ist Wissen, das ist bloße Meinung, das ist richtig, das ist falsch. Der Vorwurf liegt nahe, aber hör mal, Lyotard, das ist doch jetzt blanker Relativismus. Aber Lyotard sagt nicht, alles sei gleichgültig. Was er sagt, ist was anderes und möglicherweise Schärferes. Die Legitimationsfrage, also die Frage der Legitimation von Wissen, lässt sich nicht mehr zentral von einer Perspektive aus beantworten. Nicht von einer Kirche, nicht von einer Partei, nicht von einer Universität und auch nicht von einem Algorithmus. Und er beobachtet, und zwar mit einer Hellsichtigkeit, die aus heutiger Sicht wirklich erstaunlich ist, dass das alte Prinzip der Aufklärung, Wissen und Bildung untrennbar zu verbinden, sich zunehmend auflöst. Wissen wird zur Ware. Es wird produziert, nicht um verstanden und von einem Geist aufgenommen und dann im Leben eine Rolle zu spielen, sondern um verkauft zu werden. Und damit verschiebt sich alles. Es geht nicht mehr um Fragen wie, ist das wahr? Sondern es geht darum, ist es verwertbar? Ist es effizient? Hat es Impact? Regt es die Leute auf? Lyotard nennt das Performativitätskriterium. Und auch die Universitäten, also die Produktionsstätten von Wissen, haben Teil daran, weil sie zu Unternehmen geworden sind. Rankings bestimmen die Karrieren, Drittmittel dienen als Gradmesser für Erkenntnis und Wissen. Und nur mal zur Erinnerung, er sah all das in einer Zeit kommen, in der das Internet lediglich eine Handvoll von Forschungscomputern weltweit miteinander verband. Und was er ebenfalls voraussah, war, wie sehr diese digitale Entwicklung das soziale Band zerstören würde. Sie macht aus der sozialen Gemeinschaft eine, Zitat, aus individuellen Atomen bestehende Masse. Das, was Christoph Kuklick dann vor 10 Jahren die granulare Gesellschaft nannte. Und noch etwas bemerkte Lyotard. Das Wissen, das lange Zeit durch diese großen Erzählungen zusammengehalten wurde, erlaubte nicht nur eine Reihe unterschiedlicher Sprachspiele, Es forderte und förderte auch unterschiedliche Kompetenzen im Umgang mit dieser Vielfalt. Und es ist präzise diese Vielfalt und die vielschichtige Pragmatik, die zunehmend durch neue Formen der Produktion von Wissen zerstört wurde und wird.
Kurzes Zwischenspiel, der Widerstreit.
4 Jahre später, nachdem das postmoderne Wissen erschienen ist, also 1983, erschien Lyotards philosophisches Hauptwerk, Le Différent, der Widerstreit. Für mich ist dieses Buch eines der wichtigsten philosophischen Bücher der letzten 50 Jahre. Und jedes Mal, wenn ich darin lese, entdecke ich etwas, das ich beim letzten Mal buchstäblich überlesen hatte. Und es ist kein Zeichen von Unklarheit, sondern es ist das Zeichen eines Textes, der nach wie vor ein ganz zentrales Problem anspricht und hilft, aus der Gegenwart heraus weiter zu denken, wenn er gelesen wird. Gleich der erste Satz des Buches legt das ganze Problem auf den Tisch, ohne es wegzuerklären. Er lautet: Im Unterschied zu einem Rechtsstreit wäre ein Widerstreit ein Konfliktfall zwischen wenigstens 2 Parteien, der nicht angemessen entschieden werden kann, da eine auf beide Argumentationen anwendbare Urteilsregel fehlt. Stellt euch vor, dass sich 2 Menschen in einem fundamentalen Konflikt miteinander befinden. Und der ist kein Rechtskonflikt, wo es sozusagen eine eindeutige Rechtsprechung gibt, die übrigens auch nicht immer eindeutig ist. Und dieser Konflikt, da geht es nicht um leicht feststellbare Fakten, sondern über das, was zählt. Also ein Streit über die Sprache, über den Leben, Sinn, Moral. Eine Sprache, in der man überhaupt erst sagen kann, was einem wichtig ist. Und der andere akzeptiert diese Sprache gar nicht. Denn die Sprache der Opfer ist ja eine andere als die Sprache der Täter. Gibt es einen gleichsam allwissenden, objektiven Richter, der von außen urteilen könnte, ohne einer der Seiten von vornherein Unrecht zu tun? Genau das ist das Problem. Und es beruht nicht auf einem Denkfehler oder auf einem Mangel an Logik oder Aufgeklärtheit, sondern auf der komplexen, vielfältigen Struktur der Wirklichkeit, zu der eben diese reale Unterschiedenheit von Perspektiven gehört. Und all das ist kein logisches und auch kein sprachlogisches Problem und nur selten ein Problem von Wissen. Es ist nämlich vor allem ein Problem der Gerechtigkeit. Und wer einen Diskurs beherrscht, der beherrscht auch die Menschen, die von ihm bestimmt werden. Argumente und Lebensformen, Regeln sind nicht voneinander zu trennen. Ein Ereignis, das all das zeigt, ist der Holocaust.
Auschwitz und der Widerstreit.
Lyotards Kritik ist mehr, ist umfassender und existenzieller als die eines traditionellen Erkenntnistheoretikers. Eine seiner zentralen Fragen lautet nämlich: Wie können die Opfer von Auschwitz zu ihrem Recht kommen, wenn sie es in der Sprache der Täter formulieren müssen? Wie kann sich ein Jude vor dem Volksgerichtshof überhaupt verteidigen? Diese Frage ist nicht abstrakt, sondern bis heute höchst konkret, weil sie eine praktische Unmöglichkeit sehr präzise beschreibt. Die Sprache der Institutionen, der Gerichte, der Kirchen, der Inquisition ließ damals und lässt heute immer noch keinen Raum für bestimmte Stimmen. Und zwar nicht, weil diese Stimmen fehlen, sondern weil die Grammatik des Diskurses, die Regel des Diskurses sie ausschließt, bevor sie überhaupt beginnen können, ihre eigene Geschichte angemessen zu erzählen. Ein weiteres und gutes Beispiel dafür ist die lange, quälende Aufarbeitung des Kindesmissbrauchs. Jahrzehntelang konnten die Opfer nicht sprechen. Nicht, weil sie schwiegen, sie haben ja geredet, sondern weil die Sprache der Macht keinen Raum für sie vorgesehen hatte und das nicht hören wollte, was sie gesprochen haben. Deshalb ist die Unterdrückung einer Stimme, das heißt der Unterschiedenheit durch die vereinheitlichende Form eines Diskurses, bereits Herrschaft. Bevor das erste Wort gesagt ist, wird bereits das letzte Wort gesprochen. Selbst der allergewöhnlichste Satz wird ja durch eine Gruppe von Regeln gebildet, die dann die Richtigkeit dieses Satzes bestimmen, ob er richtig gebildet ist oder nicht. Wie aber lässt sich ein solcher Satz mit einem nächsten Satz, mit anderen Sätzen, zum Beispiel mit den Sätzen der Opfer, verketten? Gibt es eine Regel der Verknüpfung von Sätzen, die für alle Sätze, gleich welcher Art, gelten würde? Mit Blick sowohl auf die Unterschiedlichkeit der Diskurse wie auf das Thema Gerechtigkeit argumentiert Lyotard, dass solche letzten Sätze, letzten Urteile über Sätze, die gerade an der Nahtstelle zwischen Sprachspielen und Lebensformen entstehen, höchst problematisch sind. In der Philosophie geht es nach Lyotard vor allem um die Verteidigung genau dieser Sätze im Dazwischen, die sich in diesem Widerstreit befinden. Deshalb hat Philosophie für Lyotard immer die Perspektive der Opfer mitzudenken. Scheinbar geht es beim Denken ja immer nur um Argumente. Bei genauerem Hinsehen ist das eine Illusion. Und dieser Illusion kritiklos zu folgen, bedeutet nicht selten bereits die Perspektive der Täter eingenommen zu haben.
Zwei verschiedene Welten, das was ist und das was sein soll.
Eine der sich daraus ergebenden Schwierigkeiten, auf die Lyotard das postmoderne Wissen aufmerksam macht, ist die Spannung zwischen Deskription, also Beschreibung, sagen was ist, und Präskription, dem Vorschreiben, zum Beispiel einem moralischen Imperativ. Im einen Fall geht es um das, was ist, im anderen um das, was sein soll. Wissen und Wahrheit hängen mit der Bereitschaft zusammen, auf eine bestimmte Weise zu handeln, nämlich indem man sich verpflichtet, für die eigenen Aussagen auch Beweise vorzulegen. Aber selbst wenn jetzt ein solcher Beweis vorliegt, was beweist denn eigentlich, dass mein Beweis wahr ist? Lyotard schreibt, es ist nicht so, dass ich etwas beweisen kann, weil die Realität so ist, wie ich es sage, sondern solange ich es beweisen kann, ist es erlaubt zu denken, dass die Realität so ist, wie ich sage. Und dann gibt es noch eine zweite Regel. Zitat, ein und derselbe Referenz kann nicht eine Vielzahl kontradiktorischer und konsistenter Beweise liefern. Mit anderen Worten, wir leben in der Spannung zwischen Verifikation und Falsifikation. Und wie schlichtet man jetzt diesen Streit? Oft wird gesagt, naja, durch Konsens, wie Wissenschaftler zum Beispiel, die einigen sich einfach. Aber nicht jeder Konsens ist ja auch ein Indiz für Wahrheit, schreibt Lyotard. Aber man nimmt ja an, dass die Wahrheit einer Aussage unweigerlich den Konsens hervorruft. Aber das ist keinesfalls so. Zumal der Mathematiker Kurt Gödel zeigte, dass es vereinfacht gesagt innerhalb eines Systems immer wahre Sätze gibt, die sich nicht beweisen lassen und falsche Sätze gibt, die sich nicht widerlegen lassen. Und daraus zieht Lyotard einen weitreichenden Schluss. Zitat, ausgehend vom Wissenschaftlichen könnte man also weder die Existenz noch den Wert des Narrativen beurteilen und umgekehrt, denn die relevanten Kriterien sind hier und dort nicht dieselben. Also, während ein Erzähler, Mythenerzähler, der Wissenschaft gegenüber durchaus tolerant sein kann, denkt, naja, das kann ich vielleicht in meine Erzählung einbauen, vielleicht ist es ja sogar wahr, fragt die Wissenschaft einen solchen Erzähler immer, ob das, was er oder sie sagt, sich denn auch beweisen lässt. Aber narrative Aussagen sind eben keine Beweise im Sinne der Wissenschaft. Wer aber entscheidet dann über die Bedingungen von dem, was wahr ist? Wer setzt mit welcher Legitimität den Rahmen dafür? Die Moderne, schreibt Lyotard, zeichnet sich dadurch aus, dass sie die Bedingungen eines Diskurses, also unter welchen Bedingungen findet so eine Auseinandersetzung statt, in einen Diskurs über die Bedingungen verwandelt hat. Also jeder Diskurs hat natürlich bestimmte Bedingungen, bestimmte Regeln, die seinen Ablauf bestimmen. Doch statt über den Inhalt dessen zu sprechen, über das man streitet, weicht man aus in einen Streit über die Bedingungen dieses Streits. Passiert oft genug im Bundestag. Gleichzeitig erzählt die Moderne davon, eine Geschichte des permanenten Fortschritts durch Wissen und Wissenschaften zu sein. Aber lässt sich denn diese Behauptung des Fortschritts und damit die Bedingung für die Richtigkeit dieser Erzählung vom großen Fortschritt, denn es ist zunächst mal eine Erzählung, auch tatsächlich belegen? Und zwar so, dass der Beweis dafür tatsächlich wissenschaftlichen Kriterien genügt? Lyotard weist darauf hin, dass es der deutsche Idealismus war, der diese große Meta-Erzählung erfunden hatte und immer weiter produzierte, vor allen Dingen auch in den Universitäten. Dem deutschen Idealismus zufolge gab es eine Einheit von Realität, Wissenschaft und Fortschritt, die der menschliche Geist erfassen kann. Aber stimmt diese Erzählung? Und falls ja, wer ist denn heute dieser Geist, dieses Metasubjekt, dieser großen Meta-Erzählung? Oder wer verleiht zum Beispiel einer Universität ihre Legitimität? Kaum jemand wird behaupten wollen, es sei der Geist, der in dieser Universität endlich zum Bewusstsein seiner selbst findet.
Was ist und was sein soll oder das Problem mit Deskription und Präskription.
Die Tradition der Aufklärung ist in vielerlei Hinsicht mit dem deutschen Idealismus und dem Ideal der Humboldtschen Universität verbunden. Man glaubte nur, positives Wissen könne dazu dienen, das handelnde Subjekt so über die Realität zu informieren, dass es sich selbst in diese Realität einschreibt und sich dann dieser entsprechend auch verhält. Und das geht so. Man fabriziert eine Beschreibung der Welt und glaubt, dass sich tatsächlich alle Menschen in dieser Beschreibung wiederfinden und folgert dann daraus, dass sie sich auch alle, wie beschrieben, gefälligst verhalten sollen. Damit wird aber die Deskription, also die Darstellung der Realität dessen, was ist, zu einer Präskription, also zu einer Anweisung, sich der Beschreibung entsprechend zu verhalten. Aber dient Wissen tatsächlich dazu oder kann Wissen dazu dienen, Moralität und Ethik zu prägen? Enthält Wissen überhaupt einen in ihm steckenden Auftrag, das, was gewusst wird, auch in Handeln zu übersetzen und zur Realität werden zu lassen? Wer das glaubt, läuft Gefahr, Wissen zum Mittel eines Zwecks zu machen. Und dieser Zweck ist dann die Beherrschung der Wirklichkeit nach einem bestimmten Plan für alle. Aber wer bestimmt denn für eine Gemeinschaft, welches Wissen wie zu vereinheitlichen und damit umzugehen ist? Vollends problematisch wird die Sache dann, wenn Wissenschaftlerinnen dem Staat, in dem sie ja lehren und für den sie forschen, nicht mehr für gerecht halten. Und genau das war, so Lyotard, ein zentrales Problem der Aufklärung. Die Aufklärung mit ihrer Aufforderung, sich des eigenen Verstandes zu bedienen, legitimierte ja geradezu abweichendes Wissen. Sie stärkte die Autonomie des Einzelnen, der oder die den Mut haben sollte, selber zu denken endlich, selber zu forschen. Und was folgt daraus? Wer sagen kann, was ist, kann längst noch nicht sagen, was sein soll. Denn zwischen beiden, zwischen dem, was ist und was sein soll, besteht ein fundamentaler Unterschied. Das eine kann das andere nicht begründen. Aus dem Wissen, die Tür ist geschlossen, ein Wissen, das ich jetzt durch selber Denken und Forschen rausgekriegt habe, kann ich nicht den nächsten Satz ableiten, nämlich öffne die Türe. Beide Sätze hängen von unterschiedlichen Regeln ab und verlangen auch unterschiedliche Kompetenzen. Beim einen Mal muss ich beobachten, beim anderen Mal muss ich was tun. Wie aber organisiert die Gemeinschaft das soziale Band und das Zusammenspiel all dieser Kompetenzen, etwa zwischen Wissen und gerechtem Handeln? Verwirrend daran ist, dass das soziale Band immer auch sprachlich gewoben wird und auch auf sprachlich verfasstes Wissen verweist, aber dass dieses soziale Band ist eben nicht nur aus dieser einzigen Faser der Sprache, der Worte gemacht. Entsprechend kann es an anderer Stelle auch reißen und die Gesellschaft kann zersplittern.
Abschließende Diagnose.
In der Diagnose trifft sich Lyotard überraschenderweise in manchen mit Luhmann, obwohl beide höchst unterschiedliche Ansätze haben und auch unterschiedliche Methoden benutzen. Lyotards Diagnose lautet, steigende Komplexität und ein gestiegenes Bewusstsein für diese Komplexität schaffen neue und neuartige Probleme. Das alte Prinzip einer universell geltenden Metasprache ist durch die Pluralität, also Vielfalt formaler und axiomatischer Systeme ersetzt worden. Und das verändert den Blick auf die eine universelle Vernunft, die ja zentral für die Aufklärung war. Klassische Vernunft bestand ja vor allem aus Logik und Beweisen, die dann zu eindeutigen Schlüssen oder eindeutigen Negationen führen. Die neue Vielfalt jedoch ist nicht mehr konsistent. Was für die klassische Vernunft noch paradox war und damit möglicherweise falsch, kann heute die Zustimmung einiger Experten und die Ablehnung anderer Expertinnen zur Folge haben. Beweise zu liefern für eine wahre Aussage und damit für eine Tatsache ist schwieriger geworden. Und noch etwas unterscheidet die Vernunft der Aufklärung von der Postmoderne. Schien die Vernunft der Aufklärung unabhängig im Geist jedes einzelnen Menschen zu existieren, gibt es heute keine Verifikation oder Falsifikation von Aussagen und damit keine Wahrheit ohne, richtig, Geld. Die wissenschaftlichen Sprachspiele werden nämlich zunehmend zu Spielen der Reichen und der Unternehmen, die sich alleine noch diese teuren Verfahren der Beweisführung und Forschung leisten können. Doch wie legitim ist mit Blick auf Wissen und Wahrheit ein solcher durch Geld und damit immer auch Macht gesteuerter Diskurs? Zumal Macht und Geld Kontrolle auch über den Kontext ermöglichen, durch eben die Techniken und Regelkreisen, die die Philosophin Anna-Verena Nosthoff im Gespräch hier in diesem Kanal als kybernetische Steuerung beschrieb. Wenn bestimmte Forschungsgebiete nicht mehr mithalten können, dann werden sie vom Geldfluss ausgeschlossen. Sie vergreisen und sterben schließlich aus, sehen wir im Moment an den Hochschulen und Universitäten. Universitäre Ehrlichkeit gehört, so schön sie war, insbesondere zur Zeit der Aufklärung, bereits einer anderen Zeit an und reicht alleine nicht mehr aus. Wichtiger ist es heute, über zum Beispiel geeignete Technologien zu verfügen, über Geld, das dann hilft, Wissen und den Kontext seiner Anwendung zu kontrollieren. Die großen Legitimationserzählungen von damals waren alle Bildungserzählungen. Bildung, das war die Triebfeder des Interesses für Wissen. Aber Bildung hat aufgehört, relevant zu sein. Wir sprechen zwar nach wie vor über Bildung, aber sie spielt zum Beispiel in der politischen Realität eine immer geringere Rolle. Stichwort, wie sehen die Schulen aus? Wie sehen die Hochschulen und Universitäten aus? Was heute zählt, und damit beende ich Lyotards Bericht von 1979, ist der Zugang zu Datenbanken und zu den Techniken, sie nach Verwertbarem abzusuchen. Die Frage an euch lautet, war Lyotard jetzt wirklich der Hexenmeister des Irrationalen, wie die Frankfurter Schule gerne behauptete? Oder hat er kommende Probleme einfach sehr früh erkannt? Ich glaube, Lyotard hat tatsächlich Probleme aufgezeigt, aber bewusst keine Lösung, keine neue große Erzählung angeboten. Warum? Weil wir selbst die Lösung finden müssen, statt sie uns durch das Wissen anderer vorschreiben zu lassen. Insofern bleibt Lyotard der Aufklärung treu. Mir scheint, Lyotard hatte in vielem Recht und darüber sollten wir dringend reden. Wie ist heute echte Aufklärung weiter möglich? Lyotards Vermächtnis ist eine Art von moderner Wachheit. Sie erfordert die philosophische Bereitschaft, unbequem, aber gelassen zu bleiben, um sich in den Widerstreit zu begeben und auch zuzuhören. Aufklärung geht nur weiter, wenn wir nicht schlafen. Und tschüss.
Skobel von und mit Gerd Skobel. Produziert von der Pro Bono Fernsehproduktion GmbH. Postproduktion René Fischel. Musik Pascal Hadré. Sprecherin Kim Plettemeier. Finanziert wird dieses Projekt von der gemeinnützigen Stiftung AVE, dem Institut für Achtsamkeit, Verbundenheit und Engagement. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung.